Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ich freue mich auch.
Du bist ja gerade auf deiner bisher größten Tour durch Deutschland, Schweiz und Österreich. Nächsten Samstag hier bei uns in Berlin in der Uber Arena. Wie fühlt sich das an für dich?
Ich freue mich sehr. Ich war gerade auf dem Konzert von James Blunt in der Uber Arena, damals die Mercedes-Benz Arena. Und die Stimmung ist natürlich genial. Und wir haben eine Bühne gebaut, wo wir alle so mit Vorfreude wirklich aufgeladen sind. Wir haben so Bock, irgendwie so diesen Hallen zu füllen und Menschen zu überzeugen mit Musik, die die bis jetzt nicht gehört haben teilweise. Auch natürlich die ganz bekannten Lieder. Aber diese Mischung halt so eine Reise durch den Abend, so dass am Ende geht man raus und denkt halt, boah, das hat gut getan. Ja, also wir freuen uns sehr.
Du bist ja jahrzehntelang im Geschäft, aber trotzdem aufgeregt?
Aufgeregt in einer Art. Irgendwie so. Ich glaube, weil diese Tour so riesig ist, halt irgendwie so, und diese Bühne, Da will ich das auf jeden Fall füllen. Und es ist schon seit 2019 waren wir auf Tour. Die Welt hat sich komplett geändert seitdem. Und wir müssen vieles neu lernen. Und ich will einfach, dass jeder da ist. Also ich sage, jeder, der jetzt zuhört, irgendwie so, komm, lass uns das gemeinsam erleben halt. Irgendwie so, weil es muss halt irgendwie so, ich finde, wir uns fehlt halt ein bisschen, also die Stimmung da draußen ist ein bisschen halt so, das ist fast wie ein Trauerfeier manchmal. Irgendwie so, wie alle im Kopf nach unten irgendwie so nicht wirklich so diese Esprit haben. Und ich will halt einfach, ich glaube, als Musiker, glaube ich, ist meine Aufgabe auch, irgendwie so Freude zu schaffen. Und darauf habe ich total Lust. Und die Aufregung, die dazu kommt, ist einfach, das gut zu machen. Aber Vorfreude, auf die Bühne zu stehen, ist ja riesig.
Hast du so bestimmte Rituale mit deinen Musikern oder auch für dich alleine, bevor du dann auf die Bühne gehst?
Also für mich, ich habe so meine eigenen Rituale, die gehören halt irgendwie so zu jeder Show. Das ist so, ja, ist langweilig ist erstmal so die Gesangsaufwärmung halt irgendwie so. Das ist eine Übung, die ich mache, das 45 Minuten. Eigentlich könnte es mir sparen, aber das ist 45 Minuten, wo keiner mich stört. Und das mag ich halt sowieso. Also ich sitze einfach da. Ich könnte es einfach audiomäßig einfach vom Computer ablaufen lassen. Da würde mir jeder in Ruhe lassen. Und dann gibt es halt irgendwie so Zeit mit der Band, wo wir einfach abhängen, ein bisschen austauschen von der Show den Tag davor oder wie das war heute. Und dann fängt die Stimmung an. Irgendwie so, dann merkt man halt, es kribbelt halt. Irgendwie so, du hörst, okay, Doors open. Wenn du das hörst im Flur, dann weißt du halt, okay, es geht gleich los. Und dann Gäste, die wir haben, kommen normalerweise vor der Show kurz Hallo sagen. In jeder Stadt kennt man vielen. Und das ist natürlich umso mehr vor Freude, weil du denkst halt, okay, ich will nicht nur das ganze Publikum beeindrucken, ich will meine engsten Freunde auch beeindrucken. Dann gehen wir Richtung Bühne und dann ist es nicht mehr zurückzuhalten. Also, dann ist es schon irgendwie so ein massives Gefühl, die man versucht zu steuern in die richtige Richtung. Halt irgendwie so Energie, die einfach erstmal unkontrolliert ist. Und dann so 5 Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe, dann sage ich halt ein Gebet, der für mich wichtig ist, wo ich an meine Familie denke und bin einfach erstmal dankbar. Und ich versuche, in diese Stimmung zu kommen, um die Ruhe zu schaffen. Und dann geht's auf die Bühne und ich habe für Jahre die ersten 2, 3 Lieder nicht erlebt, weil ich einfach mit dieser Aufregung beschäftigt war. Und jetzt versuche ich halt, das so explosiv halt irgendwie so für mich zu nutzen. Irgendwie so, dass die ersten Lieder einfach so on point sind. So, dass das Publikum erstmal leicht schockiert ist. Irgendwie so, dass die denken halt, wow, let's go. Und I love it. I mean, das, ich bin so gesegnet. Ich, ganz ehrlich, mein Leben, ich würde es jeder wünschen. Ich weiß nicht, jeder kann das halt irgendwie so. Ich meine, unter 1% von Musiker dürften halt irgendwie so das Leben führen. Und ich schätze das, ich will das, ich liebe es, ich habe davon geträumt. Und ich weiß auch, was es ist und deswegen genieße ich das.
Als Zuschauer fragt man sich ja immer, was macht ihr eigentlich direkt nach dem Konzert? Also, da ist ja das Adrenalin so ganz oben. Sitzt ihr dann noch zusammen, quatscht oder geht dann jeder seiner Wege und braucht erstmal die Ruhe? Wie ist das?
Es kommt drauf an. Also, auf Tour bin ich immer auf die nächste Show konzentriert, sofort als die erste fertig ist halt irgendwie so. Es ist immer so der nächste so Domino-Effekt. Und dann irgendwann nähert man halt irgendwie so diese Ende vom Tour und dann merkst du halt, dann wird es entspannter irgendwie so vom nach der Show. Wie geht's mir? Wie geht's meiner Stimme? Wie fühle ich mich? Ist sehr egoistisch halt so. Du konzentrierst dich sehr auf dich. Mit der Band abhängen, ich glaube, wir hängen schon gerne miteinander ab. Aber es ist auch gefährlich, deswegen machen wir es nicht so, weil wenn wir uns treffen und sitzen zusammen irgendwie so nach der Show und es war eine Wahnsinns-Show, dann natürlich wird es leicht gefeiert und dann manchmal schwer gefeiert und dann ist der nächste Show in Gefahr. Deswegen, ich weiß, dass der letzte Show eine Riesenparty geben würde. Und darauf freue ich mich. Aber ich freue mich erstmal auf den Shows und bin halt klug genug, um zu wissen, was ich früher gemacht habe, dass ich nicht mehr machen will. Und auch gleichzeitig, wenn ich auf die Bühne stehe bei diesen ersten drei Lieder, also einfach ein Gefühl habe innerlich, dass ich das kann. Und jemand hat letztens gesagt, halt, dass Alkohol vor allem irgendwie so ist, es fast wie ein Bank. Wenn du heute trinkst, dann klaust du die Stunden von morgen oder leihst du die Stunden von morgen. Und das verstehe ich auch. Und ich bin jemand, der sehr gerne feiert, aber will zu 100% auf die Bühne sein und mein Bestes geben und das genießen. Und deswegen versuche ich halt, diese Balance zu finden. Also ich feiere gerne, wenn ich nicht arbeiten muss. Aber wenn ich arbeiten muss oder will, dann will ich zu 100% da sein.
Erzähl uns was über die Show. Was erwartet uns da jetzt am nächsten Samstag?
Also es ist das größte Bühne, die wir jemals gebaut haben. Ganz ehrlich, wir haben mehrere Bühnen gebaut über den Jahren, aber das Ding ist huge und sehenswürdig. It's got a bit of Michael Jackson. It's got a bit of Imagine Dragons. Ich gehe gerne auf Konzerten, um zu schauen, was allen anderen macht. Und ich finde halt, dass es muss visuell beeindruckend sein. Und da haben wir einfach uns unglaublich viel Mühe gegeben, um einfach visuell das ganze Publikum zu bedienen. Und ich meine, wenn du das siehst, dann wird es auch selber beeindruckend sein. Und ich meine, ich sag's nicht, weil es meine Bühne ist, weil vielen haben sich damit involviert, um da hinzukommen, wo wir sind. Und ich bin unglaublich stolz auf ihre Arbeit. Und ich liebe, wenn ein Lied eine Emotion hat, dass du das nicht nur hörst, aber emotional, aber visuell auch siehst. Dass die Bühne dich greift. Und irgendwie so, wenn das Lied ihren Höhepunkt erreicht, dass du bist auch da. Also du bist auf dem gleichen Punkt. Und da musst du jeden Sinn irgendwie so bedienen. Ich meine, mein Band ist echt eine geniale Truppe für Musical, also gnadete Musical, die nicht nur gut spielen kann, aber auch rocken können. Also die können das Musik so pushen. Weißt du, wenn du dir überlegen kannst, du kannst immer einen Ton spielen, aber du kannst sie auch ein bisschen pushen, dass die wirklich mehr hat und erreicht halt mehr. Und ich mag es ja immer an diese Grenze zu sein, halt irgendwie so übertrieben zu sein, aber unter Kontrolle zu haben.
Du bist auf Halo-Tour. Halo ist auch der Titel deines neuen Albums, das ja jetzt im September erscheint. Halo kann ja ganz viele Bedeutungen haben. Welches hat es für dich?
Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, den Album zu schreiben, dass ich sehr beschäftigt war mit das, was ich weitergebe und das, was ich erlebt habe. Und es ist halt schwer, einen Text zu schreiben, der nicht predigt, aber du willst halt jemandem was geben. Und natürlich als ich bin auch Vater von Kindern und ich versuche die halt auch irgendwie einen Rat zu geben. Aber ich bin halt jemand, der gerne auf der Straße irgendwie so spazieren geht und sieht halt Menschen, die denken halt, boah, du kannst aber den Kopf hochhalten. Weißt du, du kannst aufrecht stehen, du kannst auch sehen halt, was um dich ist, aber du bist in dir so traurig. Und ich frage mich, warum? Oder wenn du aus dem Flugzeug kommst und alle da stehen, denkst halt, warum sind wir so, warum hangen wir so? Ich wollte das, was ich gut kann. Ich kann immer der positive Seite sehen. Ich kann immer halt irgendwie so der kleine Lichtstrahl sehen und dahin mich führen und alle, die bei mir sind. Und ich sage immer halt, impossible is only I'm possible. Und ich will halt immer in den Stand sein, wo ich das schaffen kann. Und ich glaube an alles. Im Sinn halt von, wenn jemand sagt, es ist unmöglich, das ist für mich halt die absolute Challenge. Okay, tue mich in diese Position, dann erreiche ich halt die unmöglich. Und versuche ich halt Menschen, glaube ich, ein bisschen damit zu motivieren. Also mein Halo ist das, was ich erlebt habe. Das, was die Erfahrung, die ich hatte, die wirklich anderen, glaube ich, so positiv draufbringen können, ein bisschen Hoffnung schaffen können, ein Lächeln ins Gesicht schaffen können. Und dann einfach, das ist das, was ich als Halo beschreibe, diese Ausstrahlung, die jeder Mensch hat. Und da gibt es einen Satz in einem Lied, wo es heißt, I'll be there when your halo is a little bit broken from the fall. Irgendwie so das, ich bin für dich da, auch wenn es schwer ist und wenn du dich hinfällst und dein Halo irgendwie so leicht beschädigt ist, irgendwie so, dann schaffen wir, dass das wieder stark wird. Und ich glaube, dieser Heiligschein, ich bin überzeugt, dass das war das, was Menschen ausgestrahlt haben, die so überzeugend waren, dass du wusstest, dass das ein guter Mensch ist, dass es jemand ist, der dir helfen will. Und als Gesellschaft, ohne irgendwie so laut zu predigen, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, mehr hilfreich zu sein, um anderen irgendwie so beizustehen und mehr für anderen da zu sein. Und kritisch kann jeder sein, aber hat es jemals wirklich viel erreicht? Also so vor allem meckern. Kritisch natürlich muss man sein, aber in einer Form, aber nicht immer nur alles kritisch irgendwie so sehen. Wir haben es in uns drin auch. Wir können eine Welle von Positivität schaffen. Und ich glaube nicht, dass es meine Verantwortung ist, aber ich bin mitverantwortlich. Als Musiker habe ich die Verantwortung, vor allem irgendwie so ein Licht anzumachen und irgendwie so vielleicht dadurch einen Weg zu zeigen. Und ich will es vorleben und nicht nur sagen.
Wenn du deine Songs schreibst, ist da zuerst der Text oder erst die Musik oder immer unterschiedlich?
Immer unterschiedlich. Ich glaube halt, ein Lied ist für mich, es ist fast wie so eine Suche halt. Irgendwie so, wenn du in einen Raum kommst mit anderen Menschen, ich schreibe gerne mit anderen. Ich schreibe auch alleine, aber am liebsten mit anderen. Und dann fängst du an, halt irgendwie so Gedanken auszutauschen. Was denkst du halt irgendwie so? Und vielleicht hat einer sagt halt, hey, ich finde diesen Beat halt total geil oder diese Gitarrenline oder diese Melodie war heute im Kopf. Oder vielleicht sagt einer, diese Texthalle bewegt mich, was denkst du da? Und ist es oft so, dass bei mir Text zuerst kommt, aber wenn jemand im Raum Musik vorspielt, dann finde ich sofort Melodien. Das ist, glaube ich, das, was ich gut kann. Von Liedern, die ich schon mal geschrieben habe, zum Beispiel Supergirl, war der Texthalle zuerst da. Wild Love war der Beat zuerst. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass es jeder Weg richtig ist, wenn du das Lied wirklich enthüllst.
Was macht insgesamt ein guter Song für dich aus?
Ich bin da ziemlich egoistisch. Also ich glaube, wenn ich ein Lied geschrieben habe, finde ich das erstmal richtig geil und feiere das total und höre das tausendmal an. Aber dann schaffst du ein bisschen Abstand und dann vielleicht bist du eher selbstkritisch, bin ich auch. Und dann denkst du, es war vielleicht nicht so gut, wie ich dachte. Aber ich bin so von der Schule, wo ich sage halt schreiben, 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 schreiben. Wenn ich in der Songwriting-Prozess bin, dann schreibe ich endlos und hunderte Lieder. Also ohne übertrieben zu sein, wir schreiben mindestens 100 Lieder für eine Platte. Daraus entstehen halt 12 bis 14 Lieder. Heißt nicht, dass das alles andere nicht gut ist oder schlecht ist, aber es heißt, dass es nicht gut genug ist. Und dann irgendwann entsteht halt für mich ein Lied, wo ich sage halt, das ist es. Das ist das erste Lied auf dieser Platte. Und dann kann ich nach hinten gucken und denken halt, okay, aber der passt ja gut zu dieser, die wir vielleicht nicht so geschätzt haben, aber jetzt mit diesem Sound oder dieser Vision. Und dann fängt es an, irgendwie so, dann webt man einfach so eine Platte zusammen. Und das ist ein Prozess, den ich liebe. Es kann sehr frustrierend sein. Also dieses Album, Halo, is the biggest cross I've ever had to carry. I swear to God. Ich liebe es. Ich glaube, es ist auch meine beste Platte. Ich will das immer sagen können, aber das hat so viel von mir genommen. Also ich habe jedes Lied mindestens 3 oder 4 Mal aufgenommen, mit anderen Produzenten neu gemischt und weil ich einfach nicht zufrieden war. Aber ich habe gelernt, dass der Weg ist halt irgendwie so ein Teil des Musik auch. Und man darf nicht denken, es kann auch leicht sein, aber es ist selten leicht bei mir. Es ist immer so der richtige, warum sind wir nicht hier lang gegangen? Ja, weil das wäre zu leicht gewesen.
Bist du ein Perfektionist?
Nee, ich kann schwer loslassen, das weiß ich, aber ich kenne den Punkt. Also ich weiß, wenn es heißt, okay, loslassen. Mit dem Gedanken, dass ich immer mehr Musik schreiben würde und wenn ich das nicht dieses Mal geschafft habe, dann mache ich es bei der nächsten. Und manchmal in der Prozess verliert man halt der Emotion, weil man versucht, alles so gut zu machen. Und das ist auch schlecht. Also ich habe gemerkt zum Beispiel, wir leben in einer Zeit, wo Musik sehr formatiert ist, weil es dann nur, da gibt es halt viel weniger Schubladen heutzutage, wo man Musik reintun kann. Und Algorithm bestimmt halt sehr viel. Und vieles klingt ähnlich, wenn nicht genau gleich. Und es ist wichtig, dann im Moment für mich anders zu klingen.
Kannst du besser über Gefühle schreiben für Songs oder kannst du auch Gefühle gut ausdrücken im richtigen Leben?
Ich glaube, in der zweiten Hälfte der Frage muss jemand andere antworten. Ich glaube halt, ich mag gern reden. Also ich muss reden. Also ins Bett gehen mit einem Problem, das geht nicht bei mir. Ich muss halt alles einmal sortiert haben. Aber es ist leichter in Musik darüber zu reden als mit der Person sehr oft. Ich weiß, manchmal bearbeite ich halt meinen Gedanken halt irgendwie so in ein Lied. Das hat meine Mutter immer gesagt, schreib's auf, bevor du es sagst. Hat nicht immer geklappt.
Man spielt ja bei dir immer noch sehr, sehr viel irisches Lebensgefühl insgesamt. Lass uns mal so ein bisschen back to the roots gehen. Du bist tatsächlich ja in einer irischen Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern aufgewachsen, mit 7 Schwestern. Mhm. Wie war das für dich? Warst du da der Mittlere, der Jüngste, der Älteste?
Dritte. Und wir waren alle wieder zusammen halt bei der Geburtstag von meinem Vater, der war 80 halt irgendwie so ein paar Wochen her. Also ich habe eine Rede gehalten. Ich wusste nicht, dass ich eine Rede halten soll. wollte. Es war dann irgendwann, Ray, sag was. Und ich war, ja, okay. Und in dem Fall sage ich das, was im Herzen ist. Ich habe nichts vorbereitet. Ich sprich einfach aus dem Herzen. Und habe gesagt, dass egal, ob wir uns verstehen oder nicht, wir sind füreinander da. Und das ist, weil man in so einer Familie wie wir, die sehr nah ist, wir waren immer für uns selber da, weil wir sind umgezogen halt mehrmals als Kinder und wir waren unsere eigene Gang. Aber natürlich, dann wird man immer ein bisschen älter und hat eigenen Familien und etc. Und dann gehen die Wege ein bisschen auseinander, aber wichtig war immer diese Ader zu haben, dass wir gehören zueinander. Und Verzeihung ist wichtig und miteinander sprechen ist wichtig. Und ich denke immer an den Zeiten, wo wir aufgewachsen sind als Kinder, war das echt immer, ich sag's ungern, ich hatte eine super schöne Kindheit. Irgendwie so.
Und die trägt man ja ein Leben lang in sich.
Und darf man auch nicht aufgeben, nur weil vieles sich geändert hat. Also das ist immer noch den Kern. Ich sage letztens, bau dir keine Strohhäuser. Und meine Eltern haben uns einfach ein Fundament gegeben, die uns durch die Welt trägt halt irgendwie so. Das hat uns verstärkt, auch unser Glauben halt irgendwie so. Und wir sind da sehr stark und füreinander da, aber wir fetzen auch gerne, muss man sagen. Ich verliere immer. Sage ich jetzt.
Mit so vielen Frauen tatsächlich in der Familie und auch aufgewachsen, wird man dann zum Frauenversteher?
Nee, und wer das denkt, hat
erst verloren. Recht nicht.
Nein, aber das Ding ist, ich glaube, dass man lernt zu generalisieren. Also so alle mit einem Brush irgendwie so, das geht nicht. Also alle Frauen, so wie alle Männer, sind anders. Und wenn du Glück hast, lernst du zuzuhören. Wenn du Glück hast, lernst du zu verstehen, zu verzeihen und an die Zeit zu nehmen, halt wirklich jeder den Raum zu geben. Und wenn du jemanden findest, der wirklich so dein Zahnrad irgendwie so, die zu dir so gut passt, denn festhalten. Ich glaube, durch meine Schwestern habe ich gelernt, wie unterschiedliche Beziehungen man führen kann. Also absolute Liebe, aber überhaupt keinen Sinn. Oder absolute perfekte Kombi, aber haben keine Liebe. Und ich glaube, Liebe ist immer so der richtige Weg, auch wenn es am meisten wehtut. Aber ja, also das verliere dich selber nicht. In einer Beziehung ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die Idee ist halt, dass zwei Personen mehr sind zusammen, als dass nur, dass es weniger wird.
Du hast gesagt, ihr seid auch mit dem Glauben aufgewachsen. Hilft dir der Glaube auch heute noch so in schweren Zeiten?
Absolut. Also mein Glaube vor allem zeigt mir halt die schönen Seiten. Schwere Seiten sind eigentlich so manchmal eine Perzeption, also eine Perspektive. Im Moment ist es schwer. Also alles ist teurer geworden, muss man einfach sagen. Also die Miete zu zahlen im Moment ist nicht leicht. Und ich kenne Leute, die zwei Jobs arbeiten, um einfach nur weiterzukommen. Und Glauben ist halt für mich da, wo ich mich hindrehe. Weil du kannst nicht alles dann besprechen und besprechen und besprechen. Manchmal ist es wirklich nur, um dann die Stärke zu haben, um das durchzuziehen. Und ich meine, wir waren eine Familie. Wir sind eine Familie von 8 Kindern und 2 Eltern. Unsere harten Zeiten waren trotzdem schön. Und ich meine, wir haben auch eine Pandemie hinter uns gerade. Und ich glaube halt, im Moment ist es wieder aufstehen schwer. Und mein Glauben hilft mir auf jeden Fall, wieder aufzustehen. Es gibt mir halt so eine Klarsicht. Und also ich arbeite sehr gerne, also wir haben soziale Projekte, wo ich merke, und ich habe es mit meinen Kindern auch, wenn es manchmal so einen blöden Moment gibt, wo man sagt halt irgendwie so, warum, warum, warum? Und dann hole ich mein Handy raus und dann zeige ich halt Bilder von den Kindern, die wir helfen im Ausland. Und sage ich halt, du hast überhaupt kein Recht auf warum. Irgendwie so, wir haben es so gut. Wir müssen auf denen achten. Also wir müssen stark sein im Moment, statt irgendwie so eine Merkern. Und das haben meine Eltern genauso gemacht bei mir. Und predigen ist schwer, aber Erklärung ist hilfreich.
Wie und wo hast du und wann vor allen Dingen die Musik für dich entdeckt? Stellt man sich das so vor wie bei der Kelly Family, wo die ganze Familie schon musiziert hat zu Hause?
Nee, die Kelly Family ist da sehr eigen. Die waren, glaube ich, eine kleine Music Industry für sich, halt, als sie angefangen haben. Wir waren eher Musikliebhaber. Alle haben gesungen natürlich, also ihren Singen. Gut oder schlecht, also egal, eigentlich jeder singt. Aber ich war die Einzige, der wirklich so, glaube ich, diesen Antrieb hat. Einmal habe ich es gehört im Studio. Bei meiner ersten Platte saß ich im Studio in Wales in the UK und mein Vater und meine Mutter waren beide da, als wir so die Platte am Ende gemischt präsentiert haben. Es war ganz wichtig für mich, dass die ganze Familie kommen und dass ich die zeigen kann. Das haben wir gemacht. Es war so absolut strange für die ganzen Produzenten und Engineers, die da waren, die so atypisch mit, yeah, well, you know, wir haben so eher so Musical Heads und dann auf einmal kommen 7 Mädels und meine Eltern rein. Ich gesagt, ich will die Platte vorspielen. Habe ich gehört von meinem Vater, der hat einer von der Band gesagt, der wollte immer Musiker sein. Und ich war, was? Wie? Ich gesagt, ja, der hat mir das nie erzählt, weil der hat einfach gesagt, nee, das geht nicht. Also der hätte nie, also wer weiß, aber der kann sehr, sehr gut singen, aber der ist Polizist gewesen, aber das fand ich so witzig, dass er dann in dem Moment gesagt hat, der wollte immer Musiker sein, aber könnte nicht.
Wow.
Das war, ich dachte halt, okay, aber der hat es mir ermöglicht. Ich meine, ich habe immer Musik gemacht, aber ich glaube, da war ein eindeutiger Moment, wo ich dachte, halt, es war immer Spaß erstmal, so Straßenmusiker. Als in University habe ich immer mein Biergeld, habe ich einfach auf der Straße erstmal verdient und dann ab in der Kneipe und ausgegeben. Irgendwann habe ich gemerkt, na, this is the real thing, also das ist das, was ich mache. Und dann habe ich, es war auch eine gute Zeit in meinem Leben, ich war, glaube ich, 24, 25 und ich war in die Lage, halt Dinge ernst zu nehmen und nicht nur mit mir selber beschäftigt. Ich wollte einfach dann, okay, das gut machen. Und dann bin ich nach Deutschland gezogen, halt irgendwie so, weil wir da auf Tour waren mit meiner irischen Band. Ich gesagt, okay. Und dann habe ich meinen Rucksack gepackt, so einen größeren Rucksack. Dann habe ich 2 Gitarren, einen kleinen Mischpult und habe gesagt, okay, ab nach Deutschland.
Und warum gerade Deutschland?
Wir haben als Band damals mehrere Tours in Deutschland gespielt und als irische Band. Und da habe ich Blut geleckt. Da habe ich gedacht, okay, das passt mir sehr gut. Ich mag das hier. Und ich habe mich einfach total wohl gefühlt. Aber es ist keine große Überraschung eigentlich, wenn du denkst halt die Geschichte von den Kelten nach. Die sind aus Österreich erstmal nach Süddeutschland. Es war so witzig. Ich stand in Süddeutschland irgendwie so mit meinen 2 Gitarren im Mischpult und da steht vor mir ein alte keltische Kreuz. Und dachte ich halt, aber der Weg der Kelten ist schon irgendwie so, Irland ist so die letzte Anhaltspunkt. Aber den Weg, den ich gemacht habe, war eigentlich so eine Rückkehr. Irgendwie so. In den Süddeutschland zu stehen, hat sich total gut angefühlt. Und Familie, die mir aufgenommen haben, mit wem ich immer noch Kontakt habe, irgendwie so, und mir geholfen haben. Und ich sage immer, das war so leicht hier, weil so viel mir geholfen haben.
Konntest du zu dem Zeitpunkt ein bisschen Deutsch schon?
Nix. Nicht mal 2 Wörter, ey. Und da bin ich immer zur Tankstelle gegangen, als ich endlich mal meinen Führerschein hatte, bin ich immer zur Tankstelle gegangen und gesagt, okay, saß ich da und gesagt, ich würde gerne bezahlen. Und so alle meine Sätze ausprobiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Also, weißt du, aber wenn derjenige mich eine Frage gestellt hat oder irgendeine Antwort gegeben hat, die ich nicht verstanden, ich wollte, okay. So wie bei Weizbier bestellen halt irgendwie so. Ich hätte gerne ein Weizbier.
Die wichtigen Dinge halt.
Ja, das war so. Helles oder dunkles? Oh, ich hätte gerne helles. Ah, Kristall? Ich so, nein, danke. So. Aber durch das Machen habe ich Deutsch gelernt. Und
die Mentalität, also man sagt ja den Iren nach und die Iren, die ich kenne tatsächlich, die sind auch so sehr humorvoll, sehr kommunikativ. Die reden mit dir, wenn du da langläufst, die sprechen dich an. Und würdest du das auch für dich so in Anspruch nehmen, dass du so ein typischer, in Anführungsstrichen, Ire bist?
Ja, ich glaube, das ist nicht zu verbergen. Ich rede sehr gerne und auch mit allen. Und
Lachen?
Lachen ist super wichtig. Ich lache, also für mich ist Lachen das Wichtigste. Und ich habe tatsächlich irgendwann gemerkt in mir, dass ich lach lauter, weil ich hatte das Gefühl, ich bräuchte das auch. Und sehr herzlich und so, den ganzen so wie ein Schlagzeug halt. Und ich liebe zu lachen. Das ist das beste Heilungsmittel. Und alles ist nicht so schwer, wenn man ein bisschen so den Perspektiv hat, ja, oder ich gehe einfach fallen. Weißt du, wenn man denkt halt, das klappt nicht. Ich gehe fallen. Und das ist halt, vielleicht ist es eine Schwäche, aber ich finde es manchmal eine Stärke, wo man sagt hat, egal, morgen kommt so oder so.
Absolut. Ja. So, da warst du schön in Deutschland, hast eine Anzeige aufgegeben und hast deine Bandmitglieder sozusagen gesucht und auch gefunden.
Ja, das war 98, glaube ich, war das. Dann haben wir uns, ich habe Gomez zuerst kennengelernt, der Schlagzeuger. Und dann, er hat mich Sebi vorgestellt. Sebi hat dann Uwe vorgestellt und Uwe hat dann Philipp vorgestellt. Also wir haben uns schon so gegenseitig alle zusammengefunden und war eine absolut magische Zeit. Also das war auf jeden Fall eine der besten Zeiten meines Lebens, als Rem das erste Mal da war und als wir angefangen. Weil ich hätte vielleicht mit Musik viel am Hut und Freude am Leben und ich halte ich zu der Zeit, dass ich gesagt, alles ist möglich und habe daran geglaubt, aber ich hatte mit meinem eigenen Selbstbewusstsein schon irgendwie so, war ich gut genug? Irgendwie so, das war oft und dann habe ich gemerkt in der Band zum Beispiel, vor allem bei Uwe, der Gitarrist, dass er extrem viel an mich und an uns geglaubt hat. Und das hat mich einfach so eine Stärke gegeben, die ich nicht alleine geschafft hätte. Und war super, die Jahre, die wir zusammen waren, also vor allem die ersten Jahre waren genial.
Und super ist ein super Stichwort, denn Supergirl war im Grunde der Durchbruch.
Absolut. Ja. Absolut. Also als Supergirl rauskam, die erste Chartposition war 74 und ich habe meine Mutter angerufen von unserer WG damals in Munsingen bei Freiburg und habe gesagt, Mama, ich bin in deutschen Charts und ich bin 74 und ich war so stolz und sie war auch so stolz. Und denn jede Woche ist es einfach gestiegen, bis es, glaube ich, der höchste war, glaube ich, Nummer 4 oder so. Und dann auch durch die Welt irgendwie so. In verschiedene Länder war das halt, manche Länder haben wir Jahre später erfahren, dass es da auch ein Erfolg war. Und es war, weil der Witz war, wir waren unterwegs und ich kann mich erinnern, bei einer Tankstelle, wo alle EC-Karten eingezogen würden und wir hatten gar kein Geld. Wir waren auf Promotour und du kannst dir vorstellen, du arbeitest immer vor als Musiker. Das heißt, das Bezahlung kommt immer später. Mhm. Also ein halbes Jahr oder ein Jahr später kriegst du halt irgendwie so Bezahlung für Radio Plays oder wie auch immer. Und wir waren alle so mit überhaupt kein Geld in der Tasche. Und wir haben alle als Musiker getrennt gut verdient. Also ich habe meine Kneipen gespielt, die Jungs haben den Top 40 Bands gespielt. Wir hatten alle so ein gutes Leben. Aber als wir angefangen haben in Raymond, war das der größte Test. Wir haben nichts verdient. Ich habe gerade meine Miete irgendwie so bezahlen können, weil wir immer umsonst erstmal gespielt haben. Immer uns beweisen mussten. Promo machen. Das war schon ein absurdes Gefühl, aber wir waren dann schon süchtig. Also dann war es egal. Wir haben auch mit gar nichts gut zurechtgekommen. Irgendwie so. Das war Jahre später, wo wir dann gut verdient haben und alle hatten ein bisschen was auf der Kante. Und dann stellst du halt deine Privatleben. Dein Privatleben ist halt irgendwie so, das nimmt auch weg denn von deinem Bandleben. Und ich meine, das nicht negativ, ist einfach nur eine absolute Reihenfolge. Halt erstmal Erfolg, dann hast du mehr Privatleben oder erlebst halt mehr. Und dann irgendwann steuert es dir anders als zuvor. Und wir haben dann ein bisschen unseren Weg verloren und dann irgendwann haben wir uns getrennt.
Du hast auch irgendwo mal gesagt, du bist so ein absoluter Familienmensch im Grunde genommen. Wahrscheinlich natürlich auch geprägt durch deine eigene Familie. Deine Frau ist Rumänin, du bist ihre, ihr lebt in Berlin.
Ja.
Habt zwei Kinder. Was sprecht ihr zu Hause?
Viel. Rumänisch hat ein bisschen verloren, muss man ehrlich sagen. Deutsch und Englisch. Aber es ist so witzig, weil ich versuche halt immer Englisch zu sprechen. Die Kinder sind beide auch zweisprachig aufgewachsen. Ich kenne Familien, wo die drei und vier Sprachen haben zu Hause. Wo ich denke, okay, das ist mir zu viel. Wenn mein Kind irgendwie so mein Deutsch widerspricht oder korrigiert, denke ich halt, okay, ja, das ist besser, who cares? Also, aber das ist normalerweise in dem Moment, wo ich irgendwas von der Strafe ausspreche, halt deswegen. Also es ist, ich finde, wir sehr, sehr verständnisvolle Familie. Wir wissen, dass es nicht immer leicht ist und trotzdem wollen wir das schaffen. Und ich glaube, das ist heutzutage für Kinder auch immer ein Wahnsinn. Irgendwie so, wenn du überlegst, halt, was für Challenges die haben. Am Anfang habe ich gedacht, ich muss halt vorführen und sagen, es muss halt so sein und so sein. Denn irgendwann habe ich gemerkt, ich habe gar keine fucking Ahnung davon. Und muss halt hinsitzen und sagen, okay, wie machen wir das denn? Und wirklich so gemeinsam versuchen, natürlich diese Vaterrolle, die kann ich und mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich weiß nicht alles. Und ich merke halt, ich muss für den Gespräch immer offen bleiben, um einfach zu verstehen, was los ist gerade in den Köpfen von unseren Kindern. Es ist ein wirkliches Minenfeld von alles, was du falsch machen kannst und wie du denn so geschätzt würdest. Und Social Media bis auf WhatsApp-Groups, die wirklich, du denkst halt, fuck that. Irgendwie so. Und ich sag immer halt, so eine Handbremse ist super wichtig, dass jeder Kind weiß, du kannst immer eine Handbremse einsetzen und sagen, stopp, ich will das anders machen. Und das ist ein paar Mal in meinem Leben passiert, irgendwie so, als ich in University war. Es ist eine Nebengeschichte, aber es ist sehr passend. Und dann saß ich in einem Raum und wir haben Wirtschaft gemacht. Und der Lehrer vor uns, super netter Kerl, der hat, wir waren drei Monate in den Jahr schon irgendwie so, und der hat gesagt, irgendjemand das nicht verstanden. Und dann habe ich die Hand hochgehalten und gesagt, ja. Und er meinte, was genau hast du nicht verstanden? Ich habe gesagt, gar nichts. Ich habe gar nichts verstanden. Seit 3 Monaten verstehe ich gar nichts in dieser Klasse. Das kannst du aber nicht sein. Dann sagt er halt, ist da irgendjemand anderer hier, der es nicht verstanden hat? Und die Hälfte des Klassenraums haben ihre Hände hochgehalten. Und er hat gesagt, warum habt ihr das mir nicht gesagt? Und wir waren alle eher so in unsere eigene kleine Welt und dachten, ich dachte, ich war die Einzige, die es nicht verstanden. Aber in Wirklichkeit, manchmal muss man einfach die Hand hochhalten oder eine Handbremse, wie ich das sage, einsetzen und sagen halt, ich verstehe das nicht. Und es tut gut, dich aus der Menge manchmal rauszuziehen und wirklich irgendwie alleine zu sein und zu sagen, es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, nicht die Mehrheit, die Meinung der Mehrheit zu teilen. Das ist total okay. Und du musst dazu stehen und du musst einfach manchmal Stopp sagen.
Du bist Wahl-Berliner. Wie viel Ihre, wie viel schon Deutscher und wie viel Berliner steckt in dir?
Ich liebe in Berlin zu leben. Ich liebe in Deutschland zu leben. Ich bin sehr gerne in Hessen auch, muss ich ehrlich sagen. Das sind so die deutsche Iren, sage ich immer. Berlin ist halt irgendwie so eine wilde Katze. Irgendwie so, du kannst sie nicht sammeln. Die wird immer halt wild sein. Aber das ist dann spannend, weil irgendwas passiert, die du vielleicht nicht geplant hast. Oder irgendwas passiert, wo du denkst halt, wow, das habe ich gar nicht erwartet. Und es ist spannend und das liebe ich. Es ist eine junge Stadt. Und so soll es auch bleiben. Und es ist so der Stadt, wo man Dinge ausprobiert, die man in anderen Städten nicht könnte. Und das liebe ich auch. Es ist noch nicht verformt. Und ich bin, glaube ich, für immer der Ire, die hier wohnt. Ich bin kein Berliner, obwohl ich die Berliner liebe. Und bin gerne ein Teil. Ich glaube, es ist langweilig, wenn alle gleich sind. Und dann sage ich, ich bin anders, aber gehöre gerne dazu.
Hast du so einen bestimmten Kiez in Berlin, wo du immer als erstes auch hingehst, vielleicht mit deiner Familie, wenn die nach Berlin kommen und sagt, das müsst ihr unbedingt gesehen haben, das gibt es nirgendwo anders?
Ja, das würde ich jetzt nicht hier verraten.
Wir sind doch unter uns. Yeah. Right.
Ich kann dir sagen, da gibt's halt, es hat sich geändert über die Zeit. Auch irgendwie so, ob man denn raus zum Fischerinsel irgendwie so, so spazieren, halt irgendwie so am See oder gibt's, also jeder Viertel hat irgendwo eine eigene Tradition, weißt du, ob du bei dieser Bäcker sein mussten oder wie heißt es, Knoppe, irgendwie so der Currywurst da haben oder SO36 oder Clubweise. Es entwickelt sich auch. Also mein Verlangen, was ich will, hat sich geändert über den Jahren. Ich mag, also einer der schwersten Momente war für mich in die, glaube ich, in Altschönhauser, als das deutsche Kneipe abgerissen würde. Und da ist dann einfach, ich meine, das war eine der stinkigsten Kneipen, die man sich vorstellen kann. Wenn ich da reingegangen bin, habe ich da alle einmal putzen. Oder, aber ich habe es geliebt. Ich bin so ein alten Kneipertyp. Ich habe es in Irland, liebe ich auch, sitzen in Kneipen und einfach manchmal Menschen anschauen, manchmal irgendwie so Leute kennenlernen, wie auf immer Spaß haben. Dadurch, weil die Stadt hat sich immer entwickelt, ich meine, der Oscar Wilde, irgendwie so da auch in Friedrichstraße, das weg und es ist gut auch. Und ich finde, Berlin hat ein nettes Tempo. Also weißt du, wie den Palast der Republik, die neu aufgebaut würde, denn die eine Stadt eigentlich nicht leisten könnte, aber jetzt steht's und es ist schön. Mhm. Also es ist halt so, was ich meine, ein Flughafen, der leider nicht schön ist, der auch nicht gut funktioniert und immer so einen Kopf macht und denkst, ach fuck, ich muss zum Flughafen. Und ich meine, die arbeiten da, aber es sind die nettesten. Weißt du, die reden mit dir auch und sagen dir halt, ja, ich weiß, total scheiße, hey, die sind alle Überfahrer geworden.
Gehst du hier in irische Pubs eigentlich?
Nein. No. Ich habe meine irische Popphase hinter mir.
St. Patrick's Day?
Mm-mm. Ich habe schon ein paar Mal Donahue's da, irgendwie so, weil ich letztes Mal irgendwie so mit einem Kumpel, wir haben Irland haben gespielt auch irgendwie so und liebe ich schon, aber es ist, kommt darauf an, wo ich bin gerade in meinem Kopf. Also irgendwie so, ich war ja in anders, ich koche im Moment irgendwie so gerne und deswegen.
Deutsch oder irisch oder?
Ey, du glaubst nicht, was ich letztes Mal gekocht habe, das war weder noch, das war eher so Tropikane. Und so Fisch in einer Form, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie Rock'n'Roll. Und viele Freunde dann dazu eingeladen. Ich bin so, ich mag sehr gern Großtisch. Irgendwie so wie meine Familie. Ganz viele Menschen an einem Tisch. Wir essen alle zusammen, wir denken was, wir lachen bis morgens früh. Das mag ich sehr gerne. Und kleine Cafés und kleine Restaurants mag ich auch. Also den kleinen Italiener, wo ich immer bin, da liebe ich halt, dass ich immer reinkomme und da ist Freude halt irgendwie so und das Essen ist super und die Jungs sind super und die Mädels und Kaffee, wenn du in einen Laden, es ist manchmal, wenn du denkst halt, ich gehe in die Straße und ich kaufe mir einen Kaffee für fucking 5,20 Euro, denke halt, Alter Schwede, so, wow, Das muss verdammt guter Kaffee sein, ey. Du sitzt da, wow. Und ich meine, ich bin überhaupt nicht geizig, aber ich merke Dinge, weil es nicht so lange her ist, dass ich wirklich zählen musste. Weißt du, das erste Mal in Deutschland habe ich 100 Mark gehabt. Irgendwie so, und das war mein Monatseinkauf. Und das musste mich reichen. Oder als Student habe ich 20 Pfund von meiner Mutter bekommen. Und das vor der Woche. Und das 20 Euro für eine ganze Woche, da musst du wirklich aufsehen. Wenn du die Hälfte nur zum Bier ausgeben willst, dann muss das an der Hälfte richtig stimmen. Und in einem Bioladen letztens, wo ich irgendwie so die Rechnung kam, ich war halt, what? Anna, wie die Frau geschaut und gesagt, ey komm, weißt du was, lass uns den Moment jetzt kurz nehmen. Sie dachte, ich raste gleich aus. Ich habe gesagt, nee, es ist absolut, ey, ich kaufe hier ein, also es ist meine Entscheidung. Aber da müssen wir echt den Moment nehmen, einfach das zu anerkennen, zu sehen, was wir hier für was ausgeben. Sie sagt, ja, ich weiß. Und das nur für eine Mahlzeit. Ich war, ja, okay, danke. Aber deswegen hat man Verständnis vor allem. Ich meine, wir sind auf Tour und ich meine, die Preise im Moment sind unverzeihbar. Aber trotzdem muss Music bezahlbar sein. Das heißt, wir haben die Tickets so gehalten, dass Leute kommen können.
Und zwar am nächsten Samstag.
Boom,
in der Uber Arena. Bessere Stichwort hättest du nicht geben können. Das Halo-Album dann im September. Ray, danke, dass du da warst. Wir freuen uns auf alles, was kommt.
Ich freue mich auch. Danke, God bless.